Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Marion Kuhl hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hören heute einen Vortrag von Dr. Daniel Pachor aus der Nunziatur in Benin in Afrika zum Thema Ich glaube und schenke dir mein Herz.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung über den Glauben. Wie sollte es anders sein? Sie bildet sozusagen den Auftakt über mehrere Sendungen, die in den nächsten Monaten sich an den Grundartikeln des Glaubensbekenntnisses orientieren sollen und in denen ich Sie einladen möchte, dass wir ein bisschen auf die Grundsäulen des Glaubens schauen und sozusagen die Fundamente der christlichen Spiritualität in den Blick nehmen. Doch bevor es heute zu irgendwelchen Inhalten geht, steht das erste Wort des Glaubensbekenntnisses, ich glaube, im Mittelpunkt dieser Betrachtung. Der Glaube als Priester, so sollte es jedenfalls sein, ist man ja tagtäglich sehr viel mit dem Glauben beschäftigt. Wenn man dazu noch ein bisschen in der Theologie weiter studiert, so wie ich, dann kreisen die Gedanken immer wieder um das Thema des Glaubens. Ich habe jedoch selber feststellen können, dass diese Frage des Glaubens, was ist das eigentlich, besonders spannend wird, wenn man sich diese Frage stellt vor Menschen, die mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben. Ja, wenn man einmal versucht, die Außenperspektive auf den Glauben einzunehmen, um plötzlich Dinge im Glauben zu entdecken, die, wenn man so immer drin ist, einem gar nicht auffallen. Und so kommt es beispielsweise vor, dass ich manchmal in einem Zug sitze oder irgendwo anders unter sogenannten normalen Menschen und mich dann der Frage aussetze, was ist das, was meinen Glauben jetzt ausmacht? Was unterscheidet mich jetzt in diesem Augenblick von den anderen Reisenden im selben Zug? Was ist anders, weil ich als Glaubender hier sitze? Oder was würde ich auf die Frage eines Außenstehenden antworten, der mich fragt, du, was bedeutet es eigentlich zu glauben? Und beachten wir dabei, dass diese Frage jetzt nicht auf einen bestimmten Inhalt meines Glaubens zielt, sodass ich dem anderen Reisenden sofort mit den Inhalten des Glaubensbekenntnisses konfrontieren könnte. Nein, es soll diesmal ausschließlich gehen um dieses erste Wort oder um diese ersten beide Worte des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube. Was ist das? Wollen wir zunächst mit einem Gebet Gottes Geist einladen, dass er unsere Herzen jetzt öffnet. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, im Namen Jesu um die Ausgießung des Geistes, den du uns verheißen hast. Des Geistes, der zwischen dir und dem Sohn weht und lebt und der auch zwischen dir und uns das Band der Liebe darstellt. Herr, lass uns erahnen, welche Gnade du uns schenkst, indem du uns zum Glauben gerufen hast. Lass uns die Würde dieses Rufes erkennen und lass uns dankbar staunen über deine Einladung, die du jedem Gläubigen gegeben hast. Ja, was ist das eigentlich, das Glauben? Ich denke, wir merken schnell, wie schwierig diese Frage ist. Hätte man mich gefragt, warum katholische Priester nicht heiraten können oder warum es einen Papst gibt, dann hätte ich doch aufgrund meines Studiums sehr, sehr schnell eine kleine Zusammenstellung von Fakten liefern können, die den anderen vielleicht nicht überzeugt hätten, aber doch meine Position erklärt und verteidigt hätten. Aber wenn mich jemand so ganz unbedarft fragt, was heißt das zu glauben? Was unterscheidet dich jetzt von mir? Ich gebe zu, eine solche Frage ist etwas ungewöhnlich, aber mitnichten unwichtiger. Ich gebe zu, dann fällt es uns schwer zu antworten. Die Frage nach dem Glauben, sie ist und bleibt die Gretchenfrage. Und noch längst bevor man mit jemandem über einen Inhalt des Glaubens spricht, muss man eigentlich diese Grundfrage angehen. Den Unterschied kann man vielleicht auch noch einmal dadurch deutlich machen, dass ich mich ja beispielsweise mit einem Nichtgläubigen sehr gut über bestimmte Themen des Glaubens, über Glaubensinhalt unterhalten kann, aber das den Glauben selber noch nicht berührt. So gibt es immer wieder Menschen, die nicht an Gott glauben und trotzdem Theologie studieren, die vielleicht einer anderen Religion angehören und am Ende des Studiums sehr, sehr viel über den Glaubensinhalt, über das Glaubensbekenntnis der Katholiken wissen, aber eben nicht glauben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch wir Gläubige ein wenig an der sogenannten Fachkrankheit unserer Zeit leiden. Unserer Zeit, in der wir vor lauter Spezialisten und Experten für winzig kleine Teilgebiete umgeben sind, aber wir fast niemanden mehr finden, der uns die einfachsten Grundfragen des Lebens beantworten kann. Sprechen nicht auch wir, die wir glauben, sehr häufig von ganz bestimmten Teilaspekten des Glaubens, aber kommen in Stottern, wenn man uns die Grundfrage stellt? Hintergrund dieser Erzählung ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, sie schon vor einigen Jahren ich erleben durfte, als ich noch Diakon war und von einer jungen Frau, die aus Dresden stammte und im Osten aufgewachsen ist, gefragt wurde, ob ich sie auf die Taufe vorbereiten könne. Sie begegnete mir damals sozusagen als völlig unbeschriebenes Blatt. Sie hat weder von ihren Eltern noch in der Schule im Religionsunterricht irgendetwas über den Glauben gehört und konfrontierte mich plötzlich mit eben diesen Grundfragen des Glaubens. Und diese Vorbereitungszeit war für mich enorm spannend, weil eben die Detailfragen völlig unwichtig waren. Diese Frau fragte mich nicht nach dem Zölibat, sie fragte mich nicht nach Marienerscheinungen oder irgendwelchen anderen speziellen Dingen. Das hat sie gar nicht interessiert, sondern sie wollte wirklich die Grundfragen des Glaubens beantwortet haben. Machen wir uns auf. Was heißt es? Ich glaube. Wir versetzen uns noch einmal geistig in diese Situation. Meinetwegen im Wartezimmer eines Arztes. Ich sitze dort und warte mit anderen Menschen um mich herum. Ich bin Christ und ich glaube. Ja. Aber wie äußert sich das in dieser Situation? Was unterscheidet mich von den anderen Wartenden in diesem Wartezimmer? Auch ich warte dort und ich blättere vielleicht aus Langeweile in einer der herumliegenden Zeitschriften. In diesem Augenblick bete ich auch nicht, sondern ich warte einfach. Aber, und das wird mir wohl niemand absprechen wollen, ich glaube auch in diesem Augenblick. Und ich sitze in diesem Zimmer als Gläubiger. Dieser Unterschied zwischen mir und den anderen, er kann eigentlich nicht auf der Ebene des Wissens liegen. Der Glaubensinhalt, der auf dieser Sachebene in dem Bereich des Wissens fällt, der tritt doch, wenn wir ehrlich sind, in einer solchen Situation ziemlich zurück. Man wird ja auch nicht sagen, dass zwischen mir und einem anderen Nachbarn, der ebenfalls wartet, deshalb ein eklatanter Unterschied besteht, weil mein Gegenüber vielleicht in einer Konditorei arbeitet und deshalb delikate Tortenrezepte beherrscht und kennt und sie jederzeit aufsagen könnte. Das Wissen um bestimmte Dinge unterscheidet uns ja nicht sonderlich in dieser Situation, die weder mit dem Backen noch mit dem Glaubenswissen etwas zu tun hat. Aber ganz anders sollte es ja mit unserem Glauben sein. Denn wir spüren ja schon, dass unser Gläubigsein nicht nur etwas ist, was meinetwegen im Religionsunterricht oder beim Gebet in der Kirche zählt. wo wir vielleicht aufgrund unseres Wissens und unserer Erfahrung bestimmte Dinge schon besser verstehen und mitmachen können. Ich bin ja auch im Wartezimmer ein Gläubiger. Und würde man mich fragen, würde ich sofort antworten, ja, ich glaube. Und das ist etwas sehr Wichtiges für mich in meinem Leben. Also was ist das, dieser Glaube, den ich scheinbar immer mit mir trage, immer bei mir habe, auch dann, wenn er nach außen hin nicht sichtbar ist und auch dann, wenn ich ihn, sagen wir mal, nicht direkt benutze. Wenn wir einmal unseren Alltag nüchtern analysieren, dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir die längsten Zeit unseres Tages in einem solchen Zustand leben. Wir glauben zwar den lieben langen Tag lang, und es sollte auch jeden Tag wenigstens einen Moment geben, in dem wir uns bewusst in diesen Glauben hineinstellen, indem wir im Gebet die Begegnung mit Gott suchen. Aber es wird doch den meisten von uns wohl so gehen, dass wir viele, viele Stunden im Lauf des Tages, sei es an der Arbeit oder bei unseren Verpflichtungen zu Hause, während des Kochens, während des Essens und eben auch im Wartezimmer eines Arztes, so verbringen, dass unser Glaube irgendwie ruht oder uns unbewusst bleibt. Und wenn wir des Abends eine aufrichtige Gewissenserforschung halten und uns einmal der Frage aussetzen, was denn in meinem Leben an diesem einen Tag wirklich deshalb anders war, weil ich geglaubt habe, dann werden wir schnell spüren, wie wenig greifbar unser Glaube eigentlich ist. Was wäre denn in der vergangenen Woche wirklich anders gelaufen, wenn ich am Sonntag nicht eingestimmt hätte in das Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter und so weiter. Was wäre anders gewesen? Vielleicht ist es an dieser Stelle einfach wichtig, sich der Gebrechlichkeit des eigenen Glaubens bewusst zu werden. Unser Glaube, so scheint es, ist kein gesicherter Besitz, den wir als unantastbares Eigentum in unsere Tasche stecken, der uns gehört. Nein, er ist sehr, sehr schwer zu begreifen und er entzieht sich uns immer wieder. Nicht umsonst spricht der heilige Paulus im zweiten Kapitel des Korintherbriefs davon, dass wir den Schatz des Glaubens in sehr zerbrechlichen Gefäßen tragen. Und vergessen wir nicht, dass dies ein Mensch gesagt hat, der sehr, sehr viel um des Glaubens willen getan hat und den Glauben hinausgetragen hat in die Welt. Dennoch wusste er, wie zerbrechlich die Gefäße des Glaubens sind. Und gerade in unseren Tagen, in denen es eben nicht mehr selbstverständlich ist, zu glauben, müssen wir doch zugeben, wie wenig wir eigentlich selber dazu beigetragen haben, dass wir glauben. Unser Glaube gehört uns nicht. Wir können ihn nicht sicher behalten und schützen. Ja, selbst bei bester Pflege ist und bleibt er in dieser Welt bedroht und gefährdet. So entsinne ich mich sehr gut an eine Vorlesungsstunde in Rom, die sich mit dem Unglauben beschäftigte. Und zu Beginn der Stunde begann der Professor, einen Text vorzulesen, dessen Autor wir Studenten erraten sollten. Er sagte nur, es handelt sich um Tagebuchaufzeichnung eines Menschen, und ihr sollt jetzt mal rauskriegen, wer das gewesen sein könnte. Und dann zitierte er aus diesem Tagebuch, in dem es in etwa folgendermaßen hieß: Ich zweifle an allem. Ich habe mein Leben umsonst eingesetzt. Vielleicht gibt es Gott gar nicht und alles ist unnütz. Ich trage mich mit dem Gedanken, alles aufzugeben. ich sehe keinen Sinn mehr. Soweit die Zitate, die uns der Professor vorlas. Wir Studenten, wir dachten in diesem Moment natürlich, dass dieser Text aus der Hand eines der großen Glaubenszweifler und Glaubensleugner des 19. und 20. Jahrhunderts stammen würde. Doch es war ein ganz anderer Mensch, der diesen Text in sein Tagebuch geschrieben hat. Statt eines Leugners handelt es sich um einen Menschen des Glaubens, nämlich niemand anderen als Mutter Teresa von Kalkutta, die in den letzten Jahren ihres irdischen Lebens, ähnlich wie ihre Namenspatronin, die kleine Therese von Lisieux, wirklich durch die Dunkelheit des Glaubens gehen musste. Ja, die einen Text in ihr Tagebuch geschrieben hat, das dem Text eines Atheisten gleicht. Ja, der Glaube ist uns wirklich als ein kostbares Geschenk anvertraut, das mir nicht gehört, das ich unverdient empfangen habe und das ich jederzeit, auch bei bester Pflege meinerseits, wieder verlieren kann. Ich glaube, diese Erfahrung wird noch einmal gestützt, wenn wir an unsere Versuche denken, den Glauben weiterzugeben. All jene, die sich bemühen, den eigenen Glauben, sei es an ihre Kinder, sei es an Schüler, an Firmenbewerber in der Gemeinde oder an irgendeinen anderen Menschen weiterzugeben. Ich denke, all diese Menschen werden früher oder später erfahren haben, dass man zwar alles lehren und erklären kann, aber dass man eben keinen Glauben machen kann. Und dass eine noch so gute Katechese, eine noch so gute Erklärung den Glauben niemals bewirken kann. Den letzten Schritt, dass ein Mensch im Herzen Ja sagt, dass er sich bekehrt und den Glauben annimmt, das ist immer Gnade. Dieser letzte Schritt, er muss erbeten werden und er entzieht sich all unserer menschlichen Kraft. Schauen Sie, wenn Sie jemals versucht haben sollten, eines Ihrer Kinder zu verkuppeln, dann wissen Sie genau, was ich meine. Da kann man machen, was man will. Da kann man dem Kind sagen, wie gut doch der andere Mensch zu ihm passen würde. Man kann lauter Andeutungen, die nur noch wie Zaunpfähle um die Köpfe beim Frühstückstisch fliegen, platzieren. Ja, man kann sogar zwei Menschen zu gemeinsamen Treffen nötigen und zwingen. Aber nichts und niemand in der Welt kann es erreichen, dass die beiden Herzen zweier Menschen zueinander finden. Dass so etwas wie Liebe entsteht. Ja, diesen Schatz des Glaubens, wir tragen ihn in zerbrechlichen Gefäßen. Und so schreibt der heilige Paulus weiter, so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Prüfen wir uns einmal, ob wir Gott jemals für dieses kostbare Geschenk des Glaubens gedankt haben. Schauen wir nun also mit der Haltung großer Dankbarkeit und Behutsamkeit auf das uns anvertraute Geschenk des Glaubens. Was ist der Glaube? Ein erster Gedanke, den man verfolgen könnte, wäre, die Augenblicke in den Blick zu nehmen, in denen ich in meinem Leben aufgrund des Glaubens bestimmte Dinge tue. Im Jakobusbrief lesen wir, 2. Kapitel, meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Ja, Werke gehören also irgendwie dazu. Sie sind wichtig. sonst bleibt der Glaube tot. Werke, das sind die Früchte echten Glaubens. Andererseits muss der Glaube an erster Stelle stehen, denn ohne den Glauben kann der Wert des guten Werkes geradezu ins Gegenteil verkehrt werden. Beispielsweise könnte auch ein auf die Kirche angesetzter Stasimann als IM nach außen hin dieselben Werke vollbringen, die ein Gläubiger vollbringt. Und wir haben es ja erlebt, dass auf Jahre hin niemand einen Unterschied bemerkt. Aber dieser Mensch glaubt ja nicht. Natürlich könnte man auf diesem Weg der Werke noch weitergehen und sagen, gut, es gibt auch bestimmte Dinge, die ich als Gläubiger nicht tue. Und in diesem Bereich fallen uns vielleicht sogar noch mehr Dinge ein als Positives, das um den Glauben vollbracht, um des Glaubens willen vollbracht wurde. So lehne ich ja als Gläubiger beispielsweise manches ab, was sich heute in der Welt so tummelt, und tue manches nicht, was andere Menschen, die nicht glauben, zu tun pflegen. Aber auch hier müssen wir doch eigentlich schnell einräumen, dass es manchen Ungläubigen gibt, der sich zumindest in den alltäglichen Situationen recht ähnlich verhält wie ein Gläubiger. Wenngleich es im Bereich des menschlichen Verhaltens, also im Bereich der Moral, einen bestimmten Bereich gibt, der sozusagen typisch christlich ist. Hier denke ich beispielsweise an den Verhaltenskodex der Bergpredigt. Haben wir Gläubige doch vieles auch unserer Moralvorstellung mit den Nichtgläubigen gemein. Und wenn es nicht gerade darum geht, dem Gegner, der mich auf die rechte Wange schlug, auch die andere hinzuhalten, dann bleibt unser vom Glauben geprägtes Unterlassen und unser vom Glauben geprägtes Tun doch sehr oft im Bereich des Gewohnten, des Bekannten, das uns auch in der ungläubigen Welt begegnet. Als Fazit können wir vielleicht festhalten, dass zwar die Werke für den Glauben sehr, sehr wichtig sind, aber niemals an der ersten Stelle stehen. Ja, sie gewinnen ja ihren Wert erst durch den Glauben. Und deshalb konnte die kleine Therese sagen, dass bestimmte Werke, die nach außen hin ganz unwichtig erscheinen, durch den Glauben einen unendlichen Wert bekommen. Aus Liebe eine Stecknadel aufheben, das kann eine Seele retten. Welches Geheimnis des Glaubens. Vielleicht langweilen Sie meine Klarstellungen ein bisschen und Sie sagen, das ist doch eigentlich alles logisch, dass der Glaube nichts mit den Taten zu tun hat. Das braucht er uns doch nicht sagen. Aber ist das wirklich in unserem Herzen angekommen? Ich denke immer wieder daran, was mir mein Weihebischof, der verstorbene Erzbischof Johannes Düber, sagte, bevor er uns zu Priestern weihte. Er rief uns zusammen und sagte uns, dass er sich wünscht, dass wir einmal glückliche Kapläne werden. Und deshalb mahnte er uns, die Predigt des Katechismus niemals mit dem zweiten Teil zu beginnen. Und wenn wir einmal einen Katechismus aufschlagen, dann werden wir eine wichtige Ordnung entdecken, eine wichtige Reihenfolge, an deren erste Stelle der Glaube steht und erst an zweiter Stelle die Taten und die Moral. Im Kopf mag das schon alles klar sein, aber bedrängt es mich denn wirklich im Herzen, wie viele Menschen auch in unserem Land ohne Gott leben? Oder leide ich mehr darunter, dass sie sich nicht an die Gebote halten, die ich gerne gehalten sehen möchte? Ist es wirklich mein Leid, dass sie Gott nicht kennen? Oder ist es die Moral, über die ich mich beschwere? Oder wie ist das mit meinen Enkeln? Ist es meine größte Sorge, dass sie unverheiratet zusammenleben? Oder ist es meine größte Sorge, dass sie den Glauben nicht kennen? Hand aufs Herz, wahrscheinlich geht es uns allen so, dass auch wir manchmal in diesem äußeren Bereich des Unterlassens und der Werke hängen bleiben und diesen dann plötzlich mit dem Glauben verwechseln. Nein, der Glaube ist etwas anderes und er steht an erster Stelle. Und ähnlich wie sich der Glaube zu den Werken verhält, so verhält er sich auch zum Wissen. Natürlich hat Glaube immer etwas mit Wissen zu tun. Jeder Mensch wird uns ja im Gespräch über den Glauben irgendwann auch danach fragen, woran wir überhaupt glauben. Aber dieses Wissen ist eben nicht alles. Ich denke immer daran, wie ich meinen Weg zur Gottesmutter gefunden habe. Da habe ich eine sehr lange Zeit viel von ihr gewusst. Ich habe Dinge über sie gelesen, weil ich gespürt habe, irgendwie fehlt mir da was in meinem Glauben. Aber dadurch konnte ich noch nicht in einer Beziehung mit ihr leben. Irgendwann hat es einmal Klick gemacht. Dann habe ich plötzlich begriffen, dass sie meine Mutter ist. Aber das hatte nur in zweiter Hinsicht etwas mit dem Wissen über sie und über ihr Leben zu tun. Wir ahnen ja auch, dass Glaube eigentlich nicht so richtig mit einem normalen Wissen oder mit einer normalen Erkenntnis verglichen werden kann. Glaube ist ja im Gegenteil eher die feste Überzeugung, dass es eben viel mehr gibt als nur sichtbares und messbares und dem Menschen verfügbares Wissen. Mit dem Wort "ich glaube" möchte ich ja gerade den gewohnten Bereich des Menschen übersteigen. Möchte ich ja heraustreten aus dem, was man so menschlich sehen, fassen und wissen kann. Mit dem Satz "ich glaube" bekenne ich ja, dass es mehr gibt als nur das Irdische, das mich umgrenzt, wie der Sandkasten spielende Kinder eingrenzt. Ich glaube bedeutet, es gibt etwas, was außerhalb der engen Grenzen des Sandkastens liegt, die mir gegeben sind in Raum und Zeit. Und deshalb ist dieser Satz immer auch ein Protest. Hier spüren wir, dass Glaube immer etwas mit Umkehr zu tun hat, auch Abkehr bedeutet. Mit der Aussage "ich glaube" provoziere ich beispielsweise solche Menschen, die der Meinung sind, es gibt nur diese Welt. Denn ich beginne mit diesem Wort, die Welt, in der wir uns befinden, zutiefst in Frage zu stellen. Ich beginne mit diesem Wort "ich glaube", die Welt mit anderen Augen zu betrachten, indem ich sage, das Eigentliche ist gar nicht in dieser Welt. Und plötzlich schaue ich auf diese Welt sozusagen von außen. Ja, wie ein Kind, das völlig vertieft ist im Spiel in seinem Sandkasten, wenn es in seiner Sandkastenwelt eine Burg baut und ganz beschäftigt ist in diesem Bereich, wie dieses Kind plötzlich erschreckt und verunsichert wird, wenn da plötzlich von außen etwas an es herantritt. So habe ich manchmal den Eindruck, werden die Menschen dieser Welt verunsichert, wenn sie plötzlich auf Spielgefährten treffen, die ihre ganze Welt des Sandkastens insofern hinterfragen, als sie auf die Ränder und Grenzen hinweisen und davon sprechen, dass sie von außen angerufen wurden. Sicher wird auch uns dieser Ruf von außen immer wieder herausrütteln, auch aus unserem Spiel im Sandkasten. Und gewiss werden wir uns immer wieder dagegen sträuben, denn das, was wir gerade tun, ist ja so wichtig. Und es fällt auch schwer, unser alltägliches Leben in diesen Grenzen des Sandkastens zu betrachten. Aber genau in dieser Grundhaltung, In diesem anderen Blick auf diese Welt zeichnet sich der Mensch aus, der sagt, ich glaube. Die Gretchenfrage aus Goethes Faust. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon. Diese Gretchenfrage, sie bezieht sich eben nicht auf ein bestimmtes Wissen oder auf ein bestimmtes Verhalten. Hinter dieser Frage steht die Frage nach der Perspektive. Wie schaust du auf die Welt? Von welchem Standpunkt aus blickst du auf diese Erde? Wie verstehst du die Dinge, in denen du dich bewegst? Es geht also in erster Linie um eine Grundhaltung, die sich nicht in jeder Situation gleich greifbar ausdrückt, aber die zur grundsätzlichen und wesenhaften Bestimmung eines Menschen gehört. Es geht nicht um Tun und Machen, es geht nicht um Wissen und Verstehen, sondern es geht auf einer viel, viel tieferen Ebene um die Frage nach dem Sinn. Welchen Sinn gibst du dem Ganzen? Nicht, wie baust du deine Sandburg? Mit wie viel Türmen? Oder was weißt du über den Sand und seine Konsistenz in der Mischung mit dem Wasser zusammen? Sondern, wie schaust du auf diese Sandburg? Erkennst du ihren Sinn, indem du sie als Sandburg erkennst, in einem Kinderspiel, das begrenzt ist von den Balken des Sandkastens. Wenn wir in diesem Bild des Sandkastens einmal bleiben, dann können wir uns verdeutlichen, wie dieser Glaube, der uns über die Grenzen des Sandkastens hinausführt und uns diesen Sandkasten überhaupt erst als einen solchen erkennen lässt, ja, dann können wir uns verdeutlichen, wie dieser Glaube, diese Grundhaltung in das spielende Kind hineinkommen kann. Der Mensch selbst, der ist ja nun einmal hineingeboren in den Bereich des Sandkastens. Er kennt nichts anderes, sondern Tag ein, Tag aus lebt er in seinem begrenzten Bereich. Natürlich kann ihn die Berührung mit den räumlichen Begrenzungen zum Nachdenken darüber anregen, dass es jenseits der Sandwelt noch etwas anderes geben könnte, wenn wir konfrontiert werden, beispielsweise mit Tod, mit Leid. Aber die Versuchung, sich diesen Gedanken gar nicht erst zu stellen, weil wir sie ja im Letzten aus eigener Kraft nicht beantworten können, diese Versuchung ist groß. Und in diese Situation hinein, gerade dann, wenn wir da so kräftig am Spielen sind in unserer Welt, erklingt ein Ruf von außen. Wir haben ja bereits gesehen, dass Glaube nicht Selbstgemachtes ist. Dass es auch keine eigene Entscheidung des Menschen sein kann, zu glauben. Nein, an erster Stelle steht der Anruf Gottes, den der Mensch hören kann. Wie dankbar darf und wie dankbar muss ich sein, dass dieser Ruf Gottes an mich ergangen ist. Dass er es ist, der die Initiative ergriffen hat, der die von meiner Seite unüberwindliche Grenze meines irdischen Lebens mit diesem Ruf durchbrochen hat und den ersten Schritt auf mich zugemacht hat. Wie schwer fällt es uns schon im menschlichen Bereich, in Gesprächen immer wieder diesen ersten Schritt zu tun, weil ich mich in ihm riskieren muss. Ich laufe ja Gefahr, wenn ich jemanden anderen anspreche, dass ich missachtet werde, dass ich links liegen gelassen werde, dass ich so überhört werde. Dieses Hören ist der erste und der wichtige Schritt. Ich kann als Mensch ja viele, viele Dinge hören und doch nicht hören, weil ich einfach nicht darauf achte. Wie oft dudelt irgendwo im Hintergrund ein Radio, das ich zwar höre, aber nicht beachte. Und so wird schon in diesem ersten Schritt des Hörens das geheimnisvolle Miteinander von Gott und Mensch deutlich, wenn sich der Mensch, noch bevor er sich bewusst sein kann über das, was ihn da anruft, wenn sich der Mensch entscheidet, auf dieses Geräusch zu hören. Ja, hier werden wir auch mit dem Abgrund der menschlichen Freiheit konfrontiert. Denn der Mensch kann sich schon an dieser Stelle problemlos abwenden und diesen Ruf Gottes einfach überhören. Würde man ihn fragen, dann müsste er zwar zugeben, dass er schon irgendeinen Lärm gehört hat, aber eben nicht beachtet hat. Und gerade weil dieses Weghören so leicht möglich ist, müssen wir mit großer Dankbarkeit auf das Geschenk des Zuhörens schauen und uns zugleich eingestehen, dass es nicht unser Verdienst und unser Werk sein kann, diesen Ruf Gottes wahrgenommen zu haben, sondern dass er selbst nicht nur als Anrufender, sondern auch als uns zum Hören Begnadender in diesem ersten Augenblick des Glaubens gewirkt hat. Hat der Mensch sich einmal aus freien Stücken zu diesem ersten Schritt des Zuhörens entschlossen, dann beginnt eine Auseinandersetzung mit diesem Anruf. Und diese Auseinandersetzung kann nicht verglichen werden mit einer sachlichen Analyse, zum Beispiel eines bestimmten Parteiprogramms, das ich auf der Sachebene mit meinen eigenen Überzeugungen vergleichen kann und mich dann bei einer entsprechend großen Übereinstimmung für diese Partei entscheiden kann. Niemand wird zum Glauben kommen, weil ihm bestimmte Dinge der Botschaft Jesu so gut gefallen. Sicher, das mag hinzukommen und ich kann vielleicht durch bestimmte Aspekte seiner Verkündigung besonders angerührt werden und durch diese dann zur Entscheidung der Annahme bewogen werden. Aber das Entscheidende geschieht auf einer ganz anderen Ebene. Gehen wir nochmal in das Bild der mich anrufenden Stimme. Wenn ich mich in meinem Bereich des Sandkastens entschlossen habe, auf diese plötzlich über mich hereinbrechende Stimme von außen zu hören, dann werde ich mich zunächst einmal an der Stimme selbst entscheiden müssen. Kann ich dieser Stimme und der Person, die hinter dieser Stimme steht, vertrauen? Wenn ja, dann werde ich ihr problemlos zuhören können und auch die in ihr enthaltenen Informationen annehmen. Keine Frage. Aber zuerst stellt sich die Frage nach dem Vertrauen. Der Inhalt und die Botschaft, sie sind sekundär. In diese Stimme stellt sich mir die Grundfrage des Vertrauens. Und erst wenn diese Grundfrage beantwortet ist, kann diese Stimme zum Kanal der Mitteilung werden. Das ist vielleicht so wie ein klingelndes Telefon. Ein klingelndes Telefon kann erst dann zum Mittel der Kommunikation werden, wenn ich aufgrund meines eigenen freien Willens den Hörer abnehme und sage, ja, ich bin bereit, ich möchte hören. Und genauso kann Gottes Rufen mich erst dann wirklich erreichen, wenn ich seinen Anruf beantworte, im wörtlichen Sinn. Und diese Entscheidung, die fällt vor dem Gespräch. Bevor ich weiß, was mir die Person am anderen Ende der Leitung sagen will, muss ich mich an ihr entscheiden. Dieser entscheidende zweite Schritt, der Annahme des Anrufs, der Entscheidung, der lässt mich einerseits erkennen, wie wichtig der Anruf Gottes ist, dessen Nummer ich eben nicht aus eigener Kraft hätte wählen können, weil sie mir gänzlich unbekannt ist. Und zugleich lässt mich dieser Schritt innerlich erbeben vor der unersetzbaren Bedeutung meines eigenen Handelns und meines Entscheidens. Ich als Mensch richte über diesen Anruf, indem ich ihn annehme oder ablehne. Und ich kann nicht richten über die Informationen, die dieser Anruf enthält, sondern ich kann lediglich richten über die Person. Noch einmal kann uns bewusst werden, wie bedeutend das Glauben ist, noch lange bevor wir von einem Inhalt sprechen. Ich entscheide mich an der Person Gottes. Ich entscheide mich für Gott. Ich vertraue ihm und deshalb öffne ich mich dem, was er mir sagen will. Die Annahme und die Öffnung für den Ruf Gottes, sie kann sich nur realisieren in der völligen Übergabe an ihn. Mit einem halben Ohr kann man diesen Anruf nicht beantworten. Ich kann diesen Anruf nur ernst nehmen, indem ich ihn als den einmaligen Ruf meines Lebens erkenne, der mit einem Schlag mein Leben nimmt, ja, der mein Leben sogar zerstört, es völlig verändert und mir ein neues Leben gibt. Was bedeutet es wohl für das Kind, das da im Sandkasten urplötzlich seine Situation realisiert? Mit einem Schlag ist ja plötzlich die ganze Welt um dieses Menschenkind herum eine völlig andere Welt. Da brechen mir doch mit einem Schlag alle bisherigen Werte und Sicherheiten zusammen. Von einem auf den anderen Augenblick ist alles anders geworden. Kein Sandkorn steht mehr über dem anderen. Auch wenn das Kind neben mir, das genauso in dieser Sandburg lebt und spielt, nichts davon mitbekommt. Wenn ich mich auf diesen Anrufer einlasse, dann muss ich mich ganz und gar auf ihn einlassen und mir alles nehmen lassen. Denn plötzlich hat ja nichts mehr seinen ursprünglichen Wert. Der so Angesprochene wird sich plötzlich dessen gewahr, dass er nichts, aber auch gar nichts mehr aus sich selber hat. Die ganze Welt und selbst das eigene Leben, es ist nichts. Es ist nichts wert, es ist nichts als ein Sandkastenspiel. Nichtend erfahren manche Menschen diesen Anruf, bisweilen bedrohend in den Grundfesten ihrer Existenz. Wer Gott begegnet, der bleibt nichts. Der Mensch muss die Augen verschließen, weil er diese Begegnung mit Gott nicht ertragen kann, weil sie ihm seine eigene Armut offenbart. Und zugleich jedoch wird sich der Mensch dessen gewahr, dass er alles hat. Denn alles, was er kennt, alles, was er ist und was er hat, das wird ihm ja geschenkt. Plötzlich kann alles in meinem Leben einen unendlichen Wert erhalten, weil es eben nicht mehr Produkt eigenen Leistens ist, sondern Geschenk ist, das über mich hinausführt. Ist es nicht auch im menschlichen Leben so, dass uns die Dinge, die uns ein lieber Mensch geschenkt hat, besonders wertvoll sind? Was nehmen denn die Menschen mit, wenn sie sich in ein kleines Zimmer in einem Altenheim zurückziehen müssen? In solchen Fällen wird oft nach ganz eigenen Maßstäben entschieden und ausgewählt. Größten Wert haben Erinnerungsstücke. Nicht als Eigenwert, sondern als Relation zu dem, für den sie stehen. Wie wertvoll wird das Leben plötzlich für den, der glaubt, der in jedem Sandkorn seines Lebens ein Geschenk Gottes erkennen darf und sich in allem und durch alles an Gott erinnert fühlt und sich als unendlich reich Beschenkter erfährt. Wieder wird uns der Nachbar im Wartezimmer oder im Zug, auf jeden Fall in unserem Sandkasten, nicht verstehen. Er wird genau dieselben Dinge sehen, die ich als Glaubender sehe. Aber ich darf mit unendlichem Dank auf diese Welt und auf mein Leben schauen. Und wenn wir jetzt ein wenig erahnt haben, welche Folgen für den Menschen die Tatsache des Angesprochenseins, des Gerufenseins von Gott hat, dann wollen wir noch ganz kurz den Inhalt dieses Rufes betrachten. Es soll heute nicht um Details gehen, sondern um die Frage der Grundbotschaft. Wissen Sie, wenn ich mich mit einem Menschen unterhalte, dann höre ich schon sehr, sehr schnell nach den ersten Worten heraus, worum es eigentlich geht. Welche Stimme, welchen Tonfall hat der andere, welche Lautstärke und so weiter und so weiter. Welche Grundbotschaft enthält die göttliche Stimme, die mich da aus meinem irdischen Spiel herausruft? Zunächst einmal wird der Angesprochene wohl wahrnehmen, dass Gott ein vorbehaltloses Ja in seiner Stimme hat. Wenn sich jemand aus dem Bereich des Ewigen und Wahren einem seiner in seiner Welt beschränkten und mit dem Spiel beschäftigten Kind zuwendet, dann nimmt der Rufende dieses beschränkte und begrenzte Wesen ernst. Und er nimmt es an, weil er es überhaupt anspricht. Jeder Erwachsene könnte ja sagen, was interessiert mich dieses spielende Kind, das nicht einmal mehr weiß, dass es nur Sand ist, mit dem es spielt. Aber die Tatsache der Anrede überhaupt, sie deutet schon an, dass Gott ein großes, großes Ja über mich und über den Sandkasten der menschlichen Welt schreibt. Ja, er schreibt dieses Ja über jeden, den er anspricht. Als ein von Gott angesprochener und ein von ihm gewünscht und gewollter, darf ich wissen, dass ich unter dem ewigen Ja stehe. Er spricht mich an, weil er Ja zu mir sagt. Und schon in seiner Anrede sagt er mir, du bist wertvoll, du bist gewollt. Ich will dich und ich will mit dir sprechen. Du bist im wahrsten Sinn des Wortes unendlich wertvoll. Dein Wert besteht nicht in den Spielregeln des Sandkastens, sondern dein Wert, der geht über die Grenzen der Welt hinaus, er ist unendlich. Als Glaubender darf ich unter dem Ja Gottes stehen. Ich darf im Bewusstsein leben, dass ich sein soll und dass ich mich als Mensch einem viel, viel größeren Ja verdanke, als meine Eltern oder meine Umwelt zu sprechen überhaupt in der Lage sind. Das Ja aus dem Sandkasten, das reicht und gilt nun einmal nur für den Sandkasten. Aber das Ja des Ewigen, das reicht hinein in die Ewigkeit. Ich glaube, dass Gott mich anruft. Ich glaube, dass dieser Anruf ein unendlich liebendes und ein vorbehaltloses Ja ist, dem ich antworten will, indem ich ihm vertraue und ihm alles gebe, indem ich ihm mein Herz gebe. Ich bleibe zwar noch in meinem Sandkasten, aber dein Anruf hat mit einem Schlag alles verändert. Nichts ist mehr, wie es früher einmal war. Ich weiß, dass ich alles von dir empfangen habe. Ich weiß jetzt, dass ich alles von dir erwarten darf und dass ich alles an dich zurückgebe. Und wenn du mir auch alles geschenkt hast und ich durch jeden Augenblick meines Lebens an deinen Anruf erinnert werde, so erwarte und erbitte ich doch sehnsüchtig den Augenblick, an dem du mich heraushebst aus dieser Welt des Sandkastens und auf deinen Armen davonträgst. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Das war die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Daniel Pacho aus Benin in Afrika. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können einen Mitschnitt, eine CD bestellen bei Radio Horeb. Rufen Sie an, die Kollegen sind unter folgender Telefonnummer erreichbar: 08323 96 75 120. Ich wiederhole 08323 96 75 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org, finden Sie uns im Internet und dann können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.